Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Herzlich willkommen. Stadtflucht und Landlust ist das Thema heute bei Literatur trifft Wissenschaft, einer Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und dem Literaturhaus Berlin. Zu Gast sind heute die Schriftstellerin Angelika Klüssendorf mit ihrem neuen Roman 34. September. Er spielt in einem ostdeutschen Dorf, in dem die Geister der Toten auf irritierende Weise lebendig sind. Und bei uns ist auch der Kulturgeograf Christoph Baumann. Er hat die Landlust von Städten erforscht und darüber geschrieben. Er ist also Experte für die Illusionen und Projektionen, die über das Dorfleben in den Köpfen der Stadtbewohner herumspuken. Guten Abend, schön, dass Sie beide da sind. Hallo.
Hallo, guten Abend, ich freue mich auch.
Ich freue mich auch sehr und vielen Dank für die Einladung.
Und auch Ihnen im Publikum herzlich willkommen, guten Abend. Ich möchte unsere beiden Gäste noch kurz vorstellen. Angelika Klüssendorf ist ja eine sehr bekannte Schriftstellerin. Eigentlich braucht man sie wahrscheinlich Leuten, die gern lesen und die in ein Literaturhaus gehen, gar nicht vorstellen. Aber ich mache es mal trotzdem. Sie ist einem größeren Publikum wahrscheinlich bekannt durch ihre sehr erfolgreiche Romantrilogie Das Mädchen, April und Jahre später. Sie ist in Ahrensburg geboren, hat bis zu ihrer Übersiedlung 1985 in Leipzig gelebt. Inzwischen wohnt sie schon einige Jahre in einem kleinen Dorf in Mecklenburg und über so ein Dorf im Osten hat sie jetzt auch diesen neuen Roman geschrieben, 34. September. Frau Klüssendorf, ist damit jetzt die Romantrilogie endgültig abgeschlossen?
Ja, die ist ja vorher schon abgeschlossen worden und jetzt habe ich mich auf ein anderes Terrain begeben, was mir im Gegensatz zu den anderen drei Büchern viel leichter gefallen ist zu schreiben, weil also die Türen muss ich natürlich auch öffnen, aber die waren nicht so anstrengend gewesen wie bei den anderen Romanen davor.
Was hat es denn leichter gemacht, dass das so was Groteskes hat? Das ist ja fast eine Dorfgroteske, würde ich mal sagen.
Also die anderen drei Bücher waren ja autobiografisch und deswegen war das mit größeren Schwierigkeiten verbunden. Und die Art Dorfgroteske, die ich jetzt beschrieben habe, hat mir wirklich große Freude gemacht, weil ich erfinden konnte und mich trotzdem hinter Gestalten auch verstecken konnte. Man weiß nie, bin ich vielleicht das eine oder andere doch dort auch.
Ich bin ja mal gespannt, wir werden das in dieser Stunde hoffentlich herausfinden, wie viel das auch tatsächlich mit Ihrem Dorfleben in echt, sage ich mal, zu tun hat. Christoph Baumann hat den Roman auch gelesen und ich darf ihn auch noch kurz vorstellen. Er ist Kulturgeograf, also jemand, der sich mit der Frage beschäftigt, wie prägt die Gesellschaft den Raum, in seinem Fall das Dorf, das Land. Er ist auch Lehrer in München seit einiger Zeit, also ein Fachmann fürs Dorf, für die Bilder, für die Vorstellungen, die Städter sich vom Dorf machen. Kommt Ihnen dieser Roman von Angelika Klüssendorf, Sie haben ihn ja auch gelesen, vor wie der Roman einer Städterin, die sich eine Vorstellung vom Dorf macht, oder merkt man gleich, dass da jemand im Dorf übers Dorf schreibt?
Also mir kommt der Roman weder wie der Roman einer Städterin noch wie einer Dörflerin vor, sondern eher wie der Roman einer Person, die soziale Beziehungen sehr genau beobachten kann. Und in dem Fall eben soziale Beziehungen auf einem nicht namentlich genannten Dorf.
Aber der Dorfroman hat ja gerade so ein bisschen Renaissance, hat man den Eindruck. Mir fiel natürlich gleich Juli C.'s gesellschaftskritischer Roman der Unterleuten ein. Aber bei Frau Klüssendorf ist das ja was vollkommen anderes. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, Frau Klüssendorf, denke ich, hat, wie ich gerade schon gesagt habe, den Fokus wirklich sehr auf so Beziehungskonstellation und das Scheitern von Beziehungen gelegt. Und mir scheint es so, dass der Dorf hier vor allem einen narrativen Rahmen bildet. Man hat ein abgestecktes Personal, man kennt die Leute, man kann so eine Miniatur einer Gemeinschaft, einer gesellschaftlichen Konstellation zeigen. Und in dieser gesellschaftlichen Konstellation gibt es tatsächlich einfach große Probleme mit Beziehungen unterschiedlichster Art, vordringlich natürlich soziale Beziehungen, aber sicherlich auch andere Formen von Beziehungen.
Also eigentlich ein Beziehungsroman, wären Sie damit einverstanden, Frau Klüssendorf?
Ja, auf der einen Seite ja, aber es ist auch ein Thesenroman, würde ich sagen. Also es geht um, da werden verschiedene Problematiken abgehandelt und eins ist, es geht über wütende Menschen. Und die Hauptperson ist Walter, der von seiner Frau Hilde umgebracht wird. Und ich gehe jetzt erstmal nicht näher darauf ein, aber Walter war immer ein sehr wütender Mensch. Und als er erschlagen wurde, erwacht er im Totenreich wieder auf. Und bei mir erwachen die Toten so, wie sie gestorben sind. Und Walter ist an einem Gehirntumor gestorben und hatte eine Wesensveränderung mitgemacht. Und erwacht plötzlich jahrelang chronisch sauertöpfisch gelebt und erwacht als ein sehr zugewandter, freundlicher Mann. Und dem gehe ich im Laufe meines Buches nach.
Toll, jetzt haben Sie mir schon ein bisschen die Aufgabe abgenommen, eine Inhaltsangabe zu versuchen. Das finde ich nämlich bei dem Roman wirklich schwierig. Also bei einem guten Buch ist das ja sowieso nie die Nacherzählung des Inhalts. Und bei Ihrem würde mir das jetzt richtig schwerfallen. Der tote Walter selbst erzählt und diese Totenwelt im Dorf wird auf einmal ganz lebendig. Wie ist diese Idee bei Ihnen erzählerisch entstanden?
Also ich habe Walter vor mir gesehen, diesen wütenden alten Mann, und habe ihm auch diese beiden Lipome als Gehörnten gegeben. Und dann ist er gestorben. Also 3 Wochen ist er ein freundlicher, zugewandter Mann geworden. Und so konnte ich ihn einfach nicht aus diesem Buch herausgehen lassen. Und er stirbt und wacht im Friedhof wieder auf. Dort sieht er alle, die vorher gestorben sind, und die erklären ihm dann, dass er beileibe nicht dieser zugewandte, fröhliche Mann war, sondern eigentlich ein wütender, sauertöpfischer Ekel. Und das versteht er jetzt einfach überhaupt nicht mehr. Er versteht nicht, warum bin ich so geworden? Wer war ich? Warum hat mich meine Frau Hilde erschlagen? Und er geht diesen Fragen in dem Buch nach. Und es geht sogar so weit, dass er beginnt, seine Wut auch zu vermissen. Er kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie er als wütender Mann gewesen ist. Und das war mir das Anliegen, dass ich diesen Walter, diesen wütenden Menschen, in einen zugewandten Melancholiker verwandle.
Christoph Baumann, wie fanden Sie denn diesen erzählerischen Coup, dass da plötzlich die Toten lebendig sind?
Als Sozialwissenschaftler fand ich das sehr, sehr interessant.
Das hätten Sie auch gern mal so feldforschungsmäßig, dass man da nochmal nachfragen könnte.
Exakt,
oder?
Ja. Also Walter ist ja Chronist und Beobachter eines Dorfes. Und sein Zustand oder seine Fähigkeit ist ein Traum für jeden Sozialwissenschaftler. Er muss nicht soziale Wirklichkeit aus irgendwelchen Interviews rekonstruieren. Er stört nicht durch sich selbst als teilnehmender Beobachter, sondern er kann einfach Handlungen, Praktiken beobachten, ja, und mehr noch, vielleicht, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, er kann ja auch Gedanken in gewissem Grad beobachten.
Träume, ne? Die Toten können auch, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche,
bitte,
aber
bitte.
Die Toten bei mir, die auch gelangweilt sind von ihrem Leben, das sie vorher hatten, also Fernsehen kommt nicht mehr so sehr in Frage, die können dann die Träume der Lebenden sehen und sind dann auch manchmal völlig geschockt, weil sie sich selbst erkennen und denken, oh mein Gott, so werde ich geträumt.
Noch ein Forschungsfeld für Sie eigentlich.
Ja, also eigentlich wollte ich sagen, dass Walter ein dreifacher Forscher ist. Jetzt nach dem, was Sie gesagt haben, muss ich sagen, er ist ein vierfacher Forscher. Er sucht nach seiner Wut, er sucht nach Hilde, er erforscht sozusagen die soziale Dynamik des Dorfes und jetzt ist er auch noch Traumdeuter à la Sigmund Freud. Also Spaß beiseite. Diese Grundidee, die fand ich wirklich eben als Sozialwissenschaftler total faszinierend, weil so diese Erzählung eben einen ziemlich einerseits innovativen, andererseits genauen, wenn man so will, realen Blick auf diese Dorfgesellschaft wirft. Und das fand ich sehr, sehr gewinnbringend auch zu lesen.
Das hat also, soweit, wie Sie sagen, wäre das also eine Traumkonstellation für Sie. Aber was hat es tatsächlich, das, was wie Angelika Klüssendorf ihr Dorf anlegt, was hat das zu tun mit dem, was Sie tatsächlich erforschen? Haben Sie da auch was wiedererkannt?
Naja, also mein Hauptforschungsfeld ist sozusagen, wie man gesellschaftlich aushandelt, was Stadt und Land eigentlich ist. Jetzt könnte man einerseits sagen, dass ich diesen Roman selbst als Forschungsgegenstand nehmen könnte und schauen könnte, wie wird dort Dorf dargestellt. Aber das ist jetzt kein profaner Dorfroman, wo es einfach darum geht, irgendwie Dorf darzustellen. Das ist mehr. Deswegen würde ich das gar nicht machen. Was ich interessant finde, sind eben diese verschiedenen Konstellationen. und diese verschiedenen Möglichkeiten, wie sich Menschen in Beziehungen zueinander setzen, wie das vor allem misslingt in vielen Fällen, aber auch wie es gelingt. Weil der Roman ist ja nicht nur das Abfeiern der Trostlosigkeit, sondern ich finde, da scheinen schon immer wieder Momente des, wenn man so will, Glücks oder der gelingenden Beziehungsfähigkeiten auf.
Das ist ja auch eine ziemlich groteske, habe ich schon mal gesagt, Dorfgemeinschaft, eine ziemlich skurrile Gruppe. Herr Geis, die dicke Huber, Dr. Kies, den lernen wir, glaube ich, noch ein bisschen genauer kennen. Bipolarchen heißt eine Figur oder Branka, die Wirtin, deren toter Mann im Jenseits immer noch mit einer ewigen Erektion herumläuft und ständig hinter seiner Frau hergeistert, damit sie sich keinen anderen irgendwie nimmt. Ich musste da wirklich auch oft lachen. Was würden Sie sagen, Frau Klüssendorf, was sind das für Figuren? Was bilden die für eine Gemeinschaft?
Das sind alles meine Leute.
In so einem Dorf leben Sie?
Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe meines Lebens bin ich dem einen oder anderen begegnet. Und so wie ich sie entwerfe und ihnen Namen gebe, so werden sie zu meinem Gegenüber, wie ich mein Gegenüber gerne haben möchte. Das sind meine Leute, mit denen ich einen Abend verbringen möchte, mit denen ich zusammen sein möchte, ja.
Interessant. Konnten Sie sich diese Dorfgemeinschaft gut vorstellen, Herr Baumann?
Ich konnte mir die einzelnen Figuren gut vorstellen, die Dorfgemeinschaft zu verstatten als eine gemeinschaftliche Konstellation, die, wie man sich so in idyllischen Vorstellungen vorstellt, dann gemeinsam im Feuerwehrhaus sitzt und dann abends Bier trinkend spricht, so konnte ich mir die Dorfgemeinschaft nicht vorstellen. Es gibt ja so diese klassische Vorstellung, die wurde von Ferdinand Tönnies in die Soziologie eingeführt, dass das dörfliche Leben ein gemeinschaftliches Leben sei, während das städtische Leben ein gesellschaftliches Leben sei. Und dieses gemeinschaftliche Leben, so Tönnies, der Gründungsvater der deutschen Soziologie, er zeichnet sich eben durch Bekanntschaft aus, durch Solidarität, durch hohe Dimensionen des Miteinanders. Das habe ich in vielen Passagen in den Roman eben nicht erlebt. Da war die Dorfgemeinschaft eher wie eine Gesellschaft, also wie sozusagen das Anonyme, das eher Isolierte. Das kam mir dann schon so vor.
Aber es sind ja schon auch sehr viel konkrete Orte, die da genannt werden. Also da die Schriftstellerin lebt im ehemaligen Gutshaus, dann gibt es eine Arztpraxis, einen Bio-Bauernhof, den Dorffriedhof. Also ich hatte da schon gleich so ein Bild auch von einem Dorf vor sich, Sie nicht?
Naja, ich habe in meiner Dissertation Tag ein, Tag aus Landlust gelesen und dort die idyllischen Ländlichkeitsvorstellungen analysiert. Da hatte ich immer Ländlichkeit vor Augen. Dann habe ich solche Bilder nicht oft gehabt. Sie kamen auch, da kamen auch Landlustbilder bei mir assoziiert vor, aber nicht so sehr diese Ländlichkeit.
Aber Landlustbilder sind doch grauenhaft, die aus diesen Zeitschriften in der Regel.
Das sagen Sie. Million Leser und Leserinnen sagt da das Gegenteil.
Ja, aber das sagt doch nicht da. Und wenn es 2 Millionen wären, ist doch ganz egal. Also das ist, wenn ich so eine Zeitschrift lese oder mir anschaue, dann denke ich, das ist die Spießigkeit der 50er Jahre.
Also Frau Klüssendorf hat schon mal kein Landlust-Abo, entnehme ich dem.
Nein.
Haben Sie denn festgestellt, dass die Leute auf dem Land keine Landlust lesen, sondern dass nur Städter sind, die sowas lesen?
Nein.
Ah, interessant.
Sie hatten das ja auch so ein bisschen anmoderiert, dass ich die Landlust bei Städtern untersucht habe. Ganz interessantes Ergebnis auch meiner Studien ist, dass das jetzt bei weitem nicht so ist, dass die Vorstellung der ländlichen Idylle per se Fluchtvorstellungen von Menschen sind, die mit ländlicher Lebenswirklichkeit nichts zu tun hätten. Also Landlustleser finden sich in allen gesellschaftlichen Raum zusammenhängen. Ganz im Gegenteil, die Landlust ist ja ursprünglich gegründet worden als ein Magazin, das die Zielgruppe Landfrauen hatte. Die stammt vom Landwirtschaftsverlag Münster, also ein Verlag, der sonst durch so Zeitschriften wie Das Rind oder so ähnlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Top Agrar, also ein landwirtschaftlicher Verlag, und der hat seine Zielgruppe auf die Landfrauen gelegt und dann ging das durch die Decke. Und das kaufen auch Städter, aber die Leserschaft lässt sich nicht so leicht teilen. Wir haben hier die Städter, die von Landleben keine Ahnung haben und die flüchten sich dann in die Idylle und dann die Landbevölkerung auf der anderen Seite, die dann sagt, nee, das ist völliger Quatsch.
Was haben Sie denn herausgefunden, was für eine Sehnsucht sich da ausdrückt in dieser Lektüre oder
ja. Also ganz generell kann man, ist Ländlichkeit und natürlich auch Urbanität eine Chiffre für eine Form von Lebensstil oder zumindest für einen Zusammenhang verschiedener Praktiken oder Handlungen. Und man kann das relativ schön sehen, dass dieser idyllische Lebensstil, diese idyllische Ländlichkeit sich in so ganz zentralen Unterschieden strukturiert. Ganz wichtig ist beispielsweise dieses Zyklische. Die Orientierung am Zyklischen will heißen an den Jahreszeiten, an Ritualen wie Festen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist das Händische, das mit den Händen arbeiten und eben nicht das künstliche, maschinelle. Ein weiterer Punkt, das Regionale im Gegensatz zum Globalen. Und schließlich auch ein wichtiger Punkt eben, das Private im Gegensatz zum Öffentlichen, zum Gemeinschaftlichen. Das sind nur so ein paar von Strukturierungsmöglichkeiten, die tatsächlich die ganzen Landlustartikel, wenn man sie anschaut, prägen. Aber das prägt nicht nur die Landlustartikel, das prägt auch vermeintlich hippere gesellschaftliche Phänomene wie Urban Gardening. Das ist letztlich auf einer bestimmten, leicht abstrahierten Ebene genau das Gleiche. Es ist eine steile These, aber ich will sie mal äußern.
Und hat das irgendwas mit dem realen Dorfleben zu tun oder mit dem Landleben, Frau Klüssendorf?
Nein. Und zwar überhaupt nicht. Also auf den Dörfern, offensichtlich auf den Dörfern, in denen ich lebe, nicht. Und ich habe in letzter Zeit in vielen Dörfern gelebt. Also im letzten Dorf, das ist im Umkreis von Rostock, gibt es kaum landwirtschaftliche Berufe. Die arbeiten auch nicht mit ihren Händen. Die gehen ganz normal arbeiten wie die Städter und kommen dann nach Hause. Und die interessieren sich auch ähnlich wie Städter. Und ja, also diese Idylle oder was da jetzt, was sie da ein bisschen entworfen haben, das kenne ich nicht.
Aber das ist ja ganz interessant, was Sie gerade sagen. Das unterstreicht so ein bisschen meine These, dass es relativ egal ist, wo der Leser wohnt, weil Menschen nicht mehr ganz klar kategorial der Städter, der Dörfler zu unterscheiden sind. Sie haben es ja gerade gesagt, der auf dem Dorf lebt, der arbeitet nicht mehr mit der Hand. Und der ist vielleicht auch affiziert in irgendeiner Form von so einer Landlust, wo es dann ums Händische geht. Also wenn man sich mal diese Magazine anschaut, das sind ständig Aufnahmen von dreckigen Händen drin. Die irgendwie im Boden arbeiten, die irgendwas scheuern, also immer die dreckige Hand. Und die hat man ja nicht mehr zwangsläufig am Dorf und die hat man nicht mehr zwangsläufig in der Stadt. Die kann man aber auch am Dorf haben und die kann man auch auf der Stadt haben. Und genau deshalb ist diese Sehnsucht nach dem Idyllischen, wir müssen es jetzt nicht nur an der Landlust festmachen, ist so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Aber interessant ist ja auch, dass das eben dann so einen Erfolg hat und dass dieses Bild so idyllisiert ist vom Landleben. Und auf der anderen Seite hören wir ja ständig, dass die Menschen, die am Land leben, tatsächlich sich abgehängt fühlen vom Rest der Gesellschaft und ausgeschlossen. Das ist ja auch in Ihrem Roman vorhanden als Thema, finden Sie nicht?
Nein, das Wort abgehängt mag ich gar nicht.
Nee, gut, dann
das was Wort. Weil das Wort abgehängt wird von den alten Bundesländern, den neuen Bundesländern übergestülpt. Die fühlen sich da auch nicht abgehängt. In dem Dorf, wo ich lebe, fühlt sich niemand abgehängt. Die haben alle ihre Arbeit. Im Gegenteil, da ist eine Menge Zuzug auch. Junge Menschen, die Kinder bekommen, die Kitas, die gegründet werden. Und also das ist alles sehr positiv.
Frau Klüssendorf, darf ich einen Ausschnitt aus Ihrem Buch vorlesen, ganz kurz?
Sehr gerne.
Das ist einer meiner Lieblingsausschnitte, der passt genau dazu.
Super.
Fand ich großartig. Okay. Zwei jüngere Männer unterhalten sich. Leo folgte ihm, reichte den Joint weiter. Hast du schon gehört, fragte er, wir sind abgehangen. Wir hängen ab, erwiderte Eisen-Alex und kicherte. Nee, das meine ich nicht, wir sind abgehangen. Wer ist wir? Na, wir Ostdeutschen. Wer sagt das? Na, die Westdeutschen. Ich lach mich tot. Schinken kannst du abhängen. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsstellen Ihres Romans, weil ich, und da habe ich die gleiche Intuition wie Sie, ich finde diesen Begriff des Abgehängtseins auch problematisch. Er ist genauso, wie Sie sagen, einfach ein Begriff der Fremdzuschreibung, teilweise auch der Selbstzuschreibung. Das finde ich, kann man nicht vernachlässigen.
Und der Überschreibung auch.
Ja, letztlich. Mhm. Deswegen finde ich das ganz schön, wie diese beiden jungen Männer, die Abgehängten sozusagen letztlich da das ins Groteske driften lassen.
Also kursieren ja offenbar ganz viele falsche Zuschreibungen und Projektionen in jeglicher Hinsicht übers Landleben.
Naja, das Problem ist, dass das Land so eine Chiffre für ganz viel ist. Es ist eine Ordnungskategorie, mit der wir einfach erstmal Räume ordnen und Lebensweisen ordnen. Und damit sind natürlich immer normative Sachen mit verbunden. Und da gibt's dann häufig eben schwarz oder weiß. Die idyllische Ländlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite das abgehängte Land, die nur strukturschwachen Regionen, demografischer Wandel. Natürlich gibt's strukturschwache Regionen, natürlich gibt's demografischer Wandel, natürlich gibt's Landlustleser und Landlustleserinnen und ich mache mich über die überhaupt nicht lustig, ich nehme die total ernst, ehrlich gesagt. Aber das sind halt Facetten. Das Land ist einfach sehr, sehr vielfältig.
Was erwarten die sich? Das ist eine Frage. Was erwarten die Landlustleserinnen und Leser sich, wenn sie das, weil sie die ernst nehmen, wenn sie das lesen? Was wollen die?
Na, letztlich ist es, denke ich, schon eine Antwort oder vielmehr ist eine Reaktion auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die man schematisch und vereinfacht mit Beschleunigung auf den Punkt bringen kann. Und diese Idealisierung verspricht eine gewisse Entschleunigung, zumindest eine temporäre Entschleunigung. Na, das ist ja eher so eine Freizeitpraxis.
Aber in Ihrem Buch, Frau Klüssendorf, ist ja schon was passiert in diesem Dorf. Dieser Walter zum Beispiel, der ist ja nicht umsonst so wütend gewesen die ganzen Jahre, bevor er krank geworden ist. Woher kam denn bei dem diese Wut?
Also diese Wut von Walter, die ist, muss ich vielleicht noch mal kurz ausholen. Also ich bin aufgewachsen in meiner Kindheit auch in Dörfern. Und meine Eltern haben als Saisonkellner an der Küste Usedom und Rügen gearbeitet. Und also bin ich auch in diesen Dörfern aufgewachsen. Dann bin ich 1985 ausgewandert und den ersten Urlaub, den ich nach dem Mauerfall gemacht habe, war, dass ich in diese Dörfer zurückgekehrt bin. Und plötzlich war da alles ganz anders. Es gab zwar Subventionen, da gab es unter Umständen Spielplätze, obwohl es keine Kinder gab, aber dann gab es auch die Männer, vor allen Dingen Männer, weil Frauen sind in dem Alter, also 5 Jahre vor der Rente, die sind einfach alltagstauglicher und noch ein bisschen neugieriger als die Männer. Und dann war ich da in den Dörfern und habe diese Walters gesehen. Ich habe die Männer, die so 5 Jahre vor der Rente standen, die sind früh aufgestanden, haben früh um 4, um 5 das Licht angemacht und haben Kreuzworträtsel gelöst, weil sie eigentlich nichts mit sich anzustellen wussten. Die wollten irgendwie zur Arbeit fahren, die Arbeit ist ausgefallen. Und die konnten dann auch nicht mehr umschulen, weil sie waren einfach zu alt. Und die paar Jahre bis zur Rente, das ging damals nicht. Und die waren wütend auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren die auch verzweifelt und hoffnungslos. Und da ist mir diese Art von Walter zum ersten Mal begegnet. Und schon damals habe ich gedacht, über diese Männer möchte ich gerne schreiben. Ja, und so ist er entstanden, der Walter. So ist die Wut entstanden.
Wollen Sie uns noch mal ein Stück aus dem Buch vorlesen?
Ich würde jetzt von einem anderen wütenden Mann vielleicht noch mal was vorlesen. Ja, ich hab's mit den wütenden Männern. Freitag, später Nachmittag. Es dämmerte bereits. Dr. Kies wusch sich die Hände und sah aus dem Fenster, verfolgte angeekelt, wie der Köter der Schriftstellerin einen Haufen mitten auf dem Bürgersteig setzte und sie weiterging, ohne den Dreck zu entsorgen. Er musste sich zurückhalten, um nicht laut zu brüllen, pack die Scheiße ein, du pücknisches Arschgesicht. Er dachte an den Silvesterabend, als die Schriftstellerin es nicht fertiggebracht hatte, ein Gespräch mit ihm zu führen. Sie hatte getrunken, geraucht, war von einem Gast zum nächsten gesprungen. Und dann ihr Freund. Die Frauen im Dorf waren verrückt nach ihm. Sogar Hilde hatte mit dem Typen getanzt. Wo mochte sie sein, fragte er sich. Und warum hatte er nie gespürt, dass auch sie wütend war? Er wusste nicht, wann es mit seiner eigenen Wut angefangen hatte. Vor Jahren, Monaten, Wochen? Oder erst als Walter von Hilde erschlagen wurde? Hatte er nicht Walters Wut, seine cholerische, sauertöpfische Art, zuvor mit Unverständnis betrachtet? War sie von Walter etwa auf ihn übergegangen? Dr. Kies hörte die Schritte seiner Frau und wollte sich totstellen. Er konnte sie nicht mehr riechen, den Mief ihrer Haut so wenig wie den penetranten Fliederduft ihres Parfüms. Er liebte sie nicht mehr. Auch da wusste er nicht, wann es angefangen hatte, dieses Nichtlieben. Auf dem Fensterbrett saß ein Vogel und starrte in seine Richtung. Er klopfte laut an die Scheibe. Branka überquerte die Straße und winkte ihm zu, dachte wohl, er hätte sie gemeint. Typischer Rundrücken der kinderlos Verbitterten, übertriebene Lordose der Lendenwirbel, demzufolge Flaschenbauch, schlaffes Bindegewebe, ein Graus, sie sich nackt vorzustellen. Er wollte nicht hier sein, aber auch woanders wollte er nicht sein. Er wollte kein Mensch sein. Am liebsten wäre er ein Aggregatzustand. In seinem Kopf der malmende Lärm, als würde sich ein Mühlrad drehen. Schon wieder summte seine Frau vor sich hin. Es klang wie ein Störgeräusch aus dem Radio. Er schloss die Praxistür hinter sich und ging ins Wohnzimmer, entdeckte noch beim Hinsetzen die gerahmten Aquarelle an der Wand über dem Sofa. Er schloss die Augen, öffnete sie wieder. Das, was er sah, konnte unmöglich wahr sein. Das Rad hinter seiner Stirn drehte sich schneller. Er bekam kaum Luft. Seit Wochen waren ihm seine Bilder nur so von der Hand gegangen. Sie hingen im gesamten Haus. Nur die Wand über dem Sofa hatte er freigelassen. Ein wirklich bedeutsames Werk sollte dort hängen. Und nun war der Platz besetzt von ihren Aquarellen. Kümmerliche Landschaften, mattierte Wolken, rosa verwischte Flecke, kein Schwarz, kein klarer Strich, nur ineinander laufende Emotionen. Er war erschöpft und sich trotzdem sicher, sie werde ihr neues Hobby nicht lange durchhalten. Ja, ein gewisses Talent für das Arrangieren von Blumen konnte man ihr nicht absprechen. Er hatte sie vor Jahren dafür gelobt und das war ihr zu Kopf gestiegen. Seitdem hatte sie einen Kunsthandwerkkurs besucht, sich mit Ohrringen und Halsketten behängt und zu singen angefangen. Als sie vor Monaten mit den Wasserfarben begann, hatte er ihr Getusche noch belustigt aus der Ferne betrachtet. Doch seit Tagen war sie aufsässig, summte in seiner Gegenwart und verstummte selbst dann nicht, wenn er sie streng ansah. Sie war schnell alt geworden. Es kam ihm vor, als hätte sie es darauf angelegt. Welke Haut, Tränensäcke, die Mundwinkel traurig, aber auch das war heute anders. Sie ging an ihm vorbei mit luftigen Schritten wie über dem Boden schwebend. »Ich wünschte, du hättest eingekauft«, sagte er. Sie streckte die Zunge heraus, blitzschnell. Er war sich nicht sicher, ob es ihm galt. Er folgte ihr in die Küche und sie öffnete den Kühlschrank. »Sieh her, es ist Butter da, Käse, Quark, alles, was du brauchst.« Was wusste sie schon, was er brauchte? Und ihre weitausholende Geste, als hätte sie die ganze Welt im Kühlschrank untergebracht. Sie verließ neuerdings nachmittags das Haus, ohne ihm Mitteilung zu machen. Sollte er sie darauf ansprechen? Befremdlich fand er auch ihren neuen Hut. Sie schnitt einen Apfel in kleine Schnitze. Ihr Mund bewegte sich wie der einer Feldmaus. »Heute ist mein Glückstag«, sagte sie. »Du wirst es nicht glauben, ich habe ein Bild verkauft.« Er sagte erstmal nichts. »Aus meiner blauen Reihe.« »Periode heißt das«, er atmete laut aus. »Ich bin nicht Picasso, aber so freudig doch.« »Was ist schon Freude?«, wollte er sagen. »Wie viel?«, fragte er stattdessen. Die Summe war groß genug, um ihn zu überraschen. »Du wolltest deine Bilder ja nie verkaufen«, sagte sie. Meinte sie wirklich, sich mit ihm vergleichen zu dürfen? »Bald beginne ich mit meiner weißen Reihe«, sagte sie. »Weiß? Oh ja, es gibt so viele Arten von Weiß, Austernschalenweiß, Schwanenweiß, Seelenweiß. Ich bevorzuge Seelenschwarz«, sagte er. Im Wohnzimmer stand er vor den Bildern seiner Frau. Schon ein kurzer Blick bestätigte ihm ihre völlige Talentlosigkeit. Er hörte sie aus dem Haus gehen. »Das ist ein Albtraum«, dachte er, »was machte er hier überhaupt?« Das Rad in seinem Kopf dröhnte.
Angelika Klüssendorf las aus ihrem Roman 34. September im Literaturhaus Berlin und sprach, moderiert von Andrea Gerg, mit dem Kulturgeographen Christoph Baumann in der Reihe Literatur und Wissenschaft. Erschienen ist der Roman im S. Fischer Verlag. 224 Seiten kosten 22 €.